Die Wirtschaftsweisen haben sogar gesagt, die Umzugsquote in Deutschland von 8,6, gehen sie davon aus, wird in den nächsten 10 Jahren auf über 10% steigen. Also das heißt, wir kriegen da sogar, wir kommen Richtung 2,5 Millionen Mieterwechsel pro Jahr. Und woher kommt's? Schatz, wenn wir jetzt schon nicht kaufen, weil die Zinssituation und alles gerade ein bisschen schwierig, dann will ich aber wenigstens, dass wir unsere Mietsituation optimieren. Wenn ich es jetzt mal auf ganz Deutschland beziehe, also die aktuelle Zahl, wir haben 25,26 Millionen vermietete Wohneinheiten in Deutschland. 17,3, 17,5 Millionen davon sind in privater Hand. Der Rest ist bei den Wohnungsbaugesellschaften. Vor 12 Jahren hatten wir 3,9 Millionen Privatpersonen, die in Deutschland vermietet haben. Diese Zahl ist jetzt gestiegen. Im letzten Jahr wurde sie veröffentlicht mit 5,3 Millionen. Und wenn 60% der Menschen in Miete leben und 60% des Vermögens der Privaten in vermieteten Wohnungen steckt, dann ist da einfach auch Bedarf und Potenzial da. 50% der Makler machen Vermietung gar nicht mehr, also haben es komplett aus dem Portfolio geworfen. 70% der Vermietungen in Ballungszentren finden grob über Makler statt in Deutschland, in den Ballungszentren. In den ländlichen Regionen ist es ziemlich genau umgedreht. Also das Fachwissen der Makler in Sachen Vermietung ist eine Zumutung. Es ist einfach unfassbar, wie wenig Ahnung die von Mietrecht haben. Bitte macht's und brennt dafür oder lasst's.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Matthias Heißner. Matthias ist Vermieter und Investor, aber auch Geschäftsführer der Vermieterwelt GmbH. Matthias ist schon ein Urgestein in der Branche. Über 30 Jahren, über 12.000 Wohneinheiten hat Matthias in 30 Jahren schon vermietet und er kennt sich bestens aus mit dem Vermietermarkt, Vermietungsprozessen, An- und Verkauf, WEG, Mietrecht, alles dabei. Von daher, es gibt viel zu besprechen über den deutschen Vermietermarkt. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, Matthias.
Jawohl, Robert, vielen Dank. Ich freue mich riesig. Also ich habe dich ja schon länger verfolgt mit all deinen Podcasts und alles, was du da auf LinkedIn und sonst wo Social Media getan hast. Und umso mehr freue ich mich, heute dabei zu sein.
Gut, dann lass uns eintauchen. Du kennst die Struktur. Wir starten mit einer kurzen Schnellfragerunde zu deiner Person. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, außerhalb deiner eigenen 4 Wände, wo lädst du da deinen Akku auf?
Außerhalb der eigenen 4 Wände. Das macht's ja fast schwierig, also weil tatsächlich so das große Thema sind meine beiden Söhne natürlich. Ich habe 2 Jungs, 14 und 16. Und manchmal rauben die meinen Akku und manchmal füllen sie ihn auf, wie das so mit Kindern eben ist. Aber ansonsten, ich glaube, bei mir ist es einfach sehr das Thema Körperlichkeit, Sportlichkeit. Also ich treibe intensiv Sport in allen Variationen. Also ich fahre viel mit dem Longboard, also Langstrecken-Longboard fahren. Ich bin Stand-Up-Paddler, sehr viel im Wasser unterwegs, Kitesurfer. Ich kite aber noch viel lieber wie auf dem Wasser, im Buggy, also auf dem Strand oder auf der Wiese oder meine Lieblingsdisziplin eben im Schnee. Ich bin Skifahrer, Langläufer, Snowkiter, sehr, sehr viel in Bewegung, sehr viel Sport, ganz eindeutig.
Ich habe noch dein WhatsApp-Bild bei mir vor Augen, wo du einen Handstand machst. Das sieht sehr nach Yoga aus. Bist du da auch aktiv?
Also tatsächlich so, das ist die weitere große Leidenschaft. Also der Handstand jetzt mal als eines, der ist daraus entstanden. Ich hatte mal vor vielen Jahren einen schweren Unfall und meine rechte Körperhälfte war gelähmt, mein rechter Arm, meine Schulter und alles, was dazugehört. Und die Ärzte hatten nicht sonderlich viel Hoffnung für mich, dass der Arm jemals wieder beweglich wird. Du hast mich auf der Expo kennengelernt, meine Arme sind voll beweglich. Und genau das war der Punkt. Ich habe mir damals geschworen, wenn ich es schaffe, wieder den Arm in die Beweglichkeit zu führen, dann werde ich den Handstand trainieren. Und so habe ich das getan und so trainiere ich heute jeden Tag Handstand. Und das hat auch so ein bisschen mit meiner zweiten Leidenschaft zu tun oder weitere neben dem klassischen Sport. Ich habe eine völlige Faszination für Zirkus und alles, was mit Zirkus zu tun hat. Also ich könnte jede Woche irgendwo ins Varieté oder in den Zirkus gehen, aber ich bin eben auch selber aktiv. Also ich jongliere jeden Tag eigentlich, also alle Dinge, die man jonglieren kann, Bälle, Keulen, Devilsticks, Becher, Tücher, Teller, okay. Also Jonglage, Clownerie und eben Akrobatik. Das sind so meine Themen, wo ich einfach riesen Spaß dran habe und meine Akkus definitiv auftanken.
Ja, das hört sich danach an. Dann wäre die zweite Frage, ob du selber auch Immobilien hast?
Ja, tatsächlich. Also meine erste eigene Immobilie habe ich gekauft. Da war ich vielleicht 3 Wochen 18 Jahre alt. Also ich habe, ist vielleicht auch so ein bisschen Verrücktes bei mir, mein Kindheitstraum, mein Berufswunsch war, jetzt werden die meisten schmunzeln, tatsächlich Bankkaufmann. Ich habe immer davon geträumt, Banker zu werden.
Passt total.
Genau. Ich bin's dann auch geworden, hatte da auch echt Spaß und hatte dadurch auch die Chance, schnell und günstig an Kredite zu kommen. Und so habe ich mir mit 18 ohne großes Eigenkapital meine erste eigene Immobilie gekauft. Heute haben wir so knappe, ja, es variiert immer wieder, weil wir auch immer wieder was verkaufen. Aber ich sag mal zwischen 500 und 600 Wohnungen in den eigenen Büchern über ganz Deutschland verteilt. Also ich bin wirklich Immobilieneigentümer, Immobilienfan und Vermieter aus echter Leidenschaft und echter Freude. Und also ich habe neben den 12.000 Mietverträgen, die du angesprochen hast, garantiert auch so an die fast 9.000 notarielle Kaufverträge geschlossen. Also kaufen, verkaufen ist meine Welt. Ja.
Okay. Und auf der Baustelle, bist du da auch jemand, der Hand anlegen kann?
Also ich würde mal so sagen, also einer, der als Kindheitstraum Bankkaufmann hat, der ist mit dem Kugelschreiber und mit dem Tablet oder PC besser bewandert als auf der Baustelle. Ja, ich kann da schon helfen und ich habe auch ein mittlerweile tiefes bautechnisches Verständnis. Aber ich würde mal eher sagen, so ich wäre dann eher so Modell Capo oder ich sorge für die gute Stimmung auf der Baustelle, ich sorge fürs Catering und die Getränke. Ich glaube, da bin ich einfach besser aufgehoben am Ende.
Sehr gut. Auch nachvollziehbar nach den einleitenden Worten. Dann lass uns doch mal tiefer über dich sprechen, Matthias. Was sollten die Hörer über das, was sie schon gehört haben, zusätzlich über dich wissen?
Naja, also ich glaube, so wie du es ja gerade schon gehört hast, auch an meinen Hobbys, an den Dingen, die ich tue. Du hast diesen Handstand angesprochen, den habe ich ja da auf dem WhatsApp-Bild vor so einem MAN Cut 1, so ein Allrad-LKW. Also das ist wirklich so ein echtes Monster, so ein 10 Meter langes, 4 Meter hohes Allradgefährt, mit dem ich durch Europa und die Welt fahre. Und ich glaube, so das Wichtigste bei mir, also ich bin 53 Jahre, ich habe 2 tolle Kinder und ich lebe meine Träume. Also ich glaube, das ist schon immer so seit der Kindheit, dass ich einfach die Träume, die ich habe, die will ich in mein Leben ziehen. So war das auch der Hubschrauber. Also ich habe eine Lizenz zum Hubschrauberfliegen, weil ich einfach immer eine Faszination, egal wo ich bin, ich sehe Hubschrauber, ich finde es einfach faszinierend. Und dann wollte ich eben selber so ein Gefährt mal fliegen können und habe dann die Hubschrauberlizenz gemacht. Und ich glaube, das ist so bei mir das Besondere, dass ich einfach all die Dinge, die ich tue, mit voller Begeisterung, mit voller Überzeugung tue. So ist es auch in den Immobilienthemen. Also ich habe einfach Lust an Vermietung. Ich habe Lust an vermietetem Eigentum. Also es war auch, als ich mich selbstständig machte mit 19, also ich bin dann aus der Bank raus, weil ich gemerkt habe, in der Bank kann ich mich nicht verwirklichen. Da musste ich die Produkte verkaufen, die mir der Chef gegeben hat, obwohl ich wusste, es gibt am Markt bessere. Also war klar, ich muss es für mich selber tun. Und da war zum Beispiel auch die Frage, gehe ich eher in die Makelei oder gehe ich eher in die Investment-Ecke? Und das war für mich eine relativ klare Entscheidung. Also ich habe 2 Wochen bei einem Makler und 2 Wochen bei einem Bauträger mit Kapitalanlagevertrieb. Und da habe ich diese Faszination und Begeisterung, weil ich einfach erkannt habe, dass es wichtig ist, eine Altersversorgung in irgendeiner Form zu betreiben. Die klassischen Modelle wie Lebensversicherung und Co. hatten irgendwann ausgedient. Und so hat mich einfach die Leidenschaft für die vermietete Immobilie gepackt.
Ja. Ähnlich wie dein Leben bewegt gewesen ist bis jetzt, das trifft ja eigentlich auch auf die Vermieterwelt zu. Ja, ich habe mal im Bundesanzeiger geguckt, was dort alles passiert ist. Kannst du uns da mal kurz abholen? so die zwei, drei, vier Meilensteine der Vermieterwelt und wo sie heute steht?
Ja, also tatsächlich ging es mir darum, und da kann ich gerade so überleiten, also diese Kapitalanlageimmobilie, diese vermietete Immobilie, ich habe immer Menschen geholfen, vermietetes Wohneigentum aufzubauen. Also das, was jetzt heute viele Influencer tun, was die Immocations dieser Welt tun, das habe ich halt damals in einer völlig undigitalen Welt. Ich bin von Landgasthof zu Landgasthof gefahren, habe meine Vorträge gehalten, habe die Menschen begeistert für die Idee und dann haben die Menschen mit mir investiert. Aber ich habe eben auch relativ schnell erkannt, welche Probleme die Vermieter dann haben oder warum viele Vermieter nicht investieren wollten, weil sie Angst hatten vor der Vermietung, vor der Verwaltung, vor der Nebenkostenabrechnung, vor Mietausfällen. Oh Gott, eine Neuvermietung. Und so ist eben ein Thema, es war schon im Jahr 2004, also wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich unser 20-jähriges Jubiläum. Also Startup dürfen wir uns jetzt wirklich nicht mehr nennen so richtig. Da war so eine ganz für mich wirklich tiefgreifende Situation. Ich saß ganz normal am Schreibtisch und meine Mitarbeiter kamen zurück von einer Zwangsräumung. Und das war so genau das, was ein Vermieter als Albtraum sich vorstellt. Mhm. War zwar ein junges, hübsches, blondes Mädel mit einem Golf Cabrio vor der Tür. Wir kamen damals noch mit Gerichtsvollzieher und Spedition. Sie macht die Tür auf und hält meinen Mitarbeitern einen Zettel in die Hand, hier ist meine neue Adresse, bitte alles einräumen und dahin bringen. Und dann haben meine Mitarbeiter die Unterhosen und alles, was dazugehört, in dieser völlig vermüllten Wohnung zusammengepackt, mit der Spedition alles in die neue Wohnung gebracht. Und die Mitarbeiter kamen zurück und das war so der wirklich entscheidende, zündende Satz für mich. Herr Heißner, das kann doch nicht sein. Was müssen wir Vermieter uns antun? Wir haben schon 14.000 Mietausfall, jetzt noch durch die Räumung, Anwaltsgerichtskosten nochmal knappe 7.000. Jetzt sind wir schon bei 21.000 und danach müssen wir die Wohnung noch sanieren. Eigentlich müsste es doch sowas wie die Schufa für die Banken auch für den Vermieter geben. Und jetzt muss man einfach mal 20 Jahre zurückdenken. Digitalisierung war eben noch überhaupt nicht so richtig da. Es gab keine Möglichkeit, und ich habe das immer genannt Lieschen Müller, das war für mich so das Sinnbild des Privatvermieters. Lieschen Müller hatte keine Chance, an Bonitätsauskünfte oder Übermieterinteressenten zu kommen. Und das war dann die Geburtsstunde unserer damaligen Vermieterschutzkartei, heute heißt es Mietercheck, weil ich gesagt habe, gut, wenn es eine solche Lösung für den privaten Vermieter nicht gibt, dann will ich diese liefern. Ich bin frech ins Innenministerium, habe den Landesdatenschutzbeauftragten, habe dem erklärt, was ich für eine Idee habe. Der hat mich angeguckt und meinte, Herr Heißner, als Datenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, Sie sind völlig verrückt. Aber als privater Vermieter, der gerade einen Mietnomaden in der Wohnung hat, ich finde Ihre Idee schon nicht so schlecht. Und so kam es, dass wir damals die Genehmigung eben für diese Vermieterschutzkartei bekamen, die erste private Auskunftei für Vermieter zum Schutz vor Mietnomaden. Und dann ging es wirklich rasant erstmal nach oben, heißt, es hat wirklich 14 Tage später die Welt am Sonntag über uns berichtet, also wirklich eine fast dreiviertel Seite Welt am Sonntag, ich war völlig irritiert und was wir hier, es wäre wichtig, dass sich jemand dem Kampf gegen Mietnomaden stellt und. Und da kamen dann die Folgeschritte. 2006 den Startup-Preis von ZDF, McKinsey und Sparkassenverband gewonnen und. Und ich bin durch fast alle Medien gehypt worden. Also ich war zu der Zeit in Stern TV, Fokus TV, Frontal, Akte. Ich war in weit über 40 Radiosendungen. Und tatsächlich mit einem gewissen Zwinkern und Schmunzeln, Robert, also wir waren auch tatsächlich die, die es beantragt und dann genehmigt bekamen, dass der Begriff Mietnomade in den Duden aufgenommen wurde. Also jetzt nicht sonderlich wirtschaftlich wertvoll, aber immerhin das. So, und naja, und dann jetzt kommt so der bewegte Teil. Also wir konnten von diesem ganzen Medienhype zu der Zeit ganz ehrlich noch gar nicht wirklich profitieren, weil jedes Mal, wenn so eine Fernsehausstrahlung über uns kam, die Digitalisierung war so katastrophal, uns sind jedes Mal die Server zusammengebrochen, die Website war für einen halben Tag offline, es war halt die Zeit damals. Aber wir sind einfach dadurch bekannt geworden. Ich war in vielen Talkrunden mit Mieterbundpräsidenten und was dazugehört. Aber jetzt kommt so ein bisschen der bewegte Teil in meinem Leben. 2008 hatte ich tatsächlich einen ich nenne es jetzt nur mal wirtschaftlichen Totalzusammenbruch. Das heißt, in meiner eigenen Hausverwaltung haben zwei Mitarbeiter erhebliche Gelder, alles Treuhandgelder, die nicht bilanziert waren, Kaution, WEG-Gelder, Rücklagen veruntreut. Ich hatte keine Vorsorge dafür getroffen, dass sowas nicht passiert. Als wir es festgestellt haben, Strafanträge gestellt, Insolvenzantrag gestellt, die Staatsanwaltschaft kam, Kripo, Hausdurchsuchungs, volle Programm. Und mein Medienhype ist damals völlig in die andere Richtung gegangen. Also Vermieterschützer wird zum Vermieterschreck und all solche Dinge. Und ich sag mal, das persönlich Tragische war, also mein erster Sohn war gerade 2 Monate alt, als hier die Hundertschaften der Kripo einwanderten, war echt ein Erlebnis. Aber ich als schwäbischer Unternehmer, der, ich sag mal, Risikobegrenzung, Haftungsminimierung und solche Dinge, das gibt's für mich nicht. Wenn ich etwas tue, dann mache ich es mit voller Überzeugung, mit voller Begeisterung. Naja, und ich habe wirklich aufgrund Inhaftungnahmen für Mietverträge, Leasingverträge, alles, was da so war, ich habe mein gesamtes Vermögen verloren. Ich hatte Ende 2008 knapp 7,8 Millionen Schulden und kein Vermögen mehr. Jetzt kannst du dir vorstellen, also das war echt ziemlich uncool. Die Vermieterschutzkartei hat es überhaupt nicht tangiert, die ging ganz normal weiter, aber ich hatte andere Sorgen, denn ich habe mich sofort entschieden, ich will keine eidesstattliche Versicherung, ich will keine Privatinsolvenz. Ich habe mich dem Thema gestellt, ich habe mich jedem Gläubiger gestellt und ich habe 10 Jahre nur dafür gekämpft, alle meine Schulden zu bezahlen. Ich habe sie bezahlt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, heute geht's mir wieder gut. Wir haben wieder einen guten Immobilienbestand, die Welt geht weiter. Aber so war die Vermieterschutzkartei. Also 20 Jahre klingt jetzt lange Zeit, aber ich hatte von 2008 bis 2018, genau 10 Jahre habe ich meine Schulden bezahlt, hatte ich andere Themen, sodass wir dann in 20 wieder langsam starteten und sagten so, und was machen wir jetzt mit unserem Baby Vermieterschutzkartei? Und dann haben wir sie zu dem weiterentwickelt, was jetzt heute da ist. Und da kann man, wir werden ja da bestimmt noch tiefer einsteigen. Aber da war einfach der Punkt für mich, dass ich gesagt habe, nur die Bonitätsprüfung, also dass wir Bonität für Privatvermieter prüfen und für Makler, das reicht mir nicht, denn die Kunden kamen immer häufiger, die gesagt haben, Mensch, Herr Heißner, Sie sind Vermietungsprofi, wir bräuchten mal von Ihnen einen Mietvertrag, ein Übergabeprotokoll, haben Sie nicht was für uns, eine Selbstauskunft? Mensch, welche Fragen sind denn zulässig, welche sind nicht zulässig? Also das, was für mich Vermieteralltag war, das wurde immer wieder angefragt und so haben wir uns eben weiterentwickelt und haben neben dem Mietercheck dann auf der einen Seite die Vermieterwelt dann gegründet als Lösung für private Vermieter, wo die eben alle Dinge bekommen, die sie im Vermietungsalltag brauchen. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite noch die Maklerwelt gegründet, wo wir Maklern, die Lust haben auf Vermietung, eben auch alle möglichen Dokumente, Verträge, Vorlagen, Checklisten und Hilfestellungen, Produkte geben, damit sie im Vermietungsprozess erfolgreicher sind.
Okay, ja, aber dann lass uns das jetzt mal abschichten und vielleicht mit einem Blick auf den Vermietermarkt starten, dass wir mal so einen Überflug machen. Du bist Vermieterprofi, hast ja ausgeführt. Ich habe mich auch vor ziemlich genau 2 Jahren mal ein bisschen intensiver mit dem Vermietungsmarkt beschäftigt, weil das Thema natürlich auch für Makler immer relevanter geworden ist. In dem Zuge, wo letztendlich ja auch das ganze Thema Vermittlung von Kaufimmobilien dann eben auch rückläufig war. Es gibt ein paar interessante auch Studien am Markt, leider gar nicht so viele, die ich gefunden habe. Vielleicht kennst du da mehr. Aber eine fand ich sehr interessant, die ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft, hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel und da geht es um die Stadt Köln und da sagt diese Studie aus, dass 2/3 der Wohnungen in Köln von privaten Vermietern entweder direkt oder über WEGs gehalten werden. Wie sieht das in Deutschland aus? Ist der private Vermieter derjenige, der den Markt dominiert oder sind es die Vonovias?
Tatsächlich, also kann man relativ klar sagen, das sind mit weitem Abstand die privaten Vermieter. Und zwar, ich meine, man muss ja mal 2 Dinge betrachten. Zum einen, also ich fange immer gern an, beim Vermietungsmarkt auch mal dieses Thema Wohneigentumsquote anzusprechen. Weil wir müssen ja immer sagen, jetzt egal, welche Statistik wir nehmen, aber ich sage jetzt mal, 60% sind in Miete in Deutschland, 40% im Eigentum. Also ob es jetzt 45, 55, egal, 60, 40. So, das ist schon mal die Situation. Ja. Und das ist auch so der Hinweis, den ich immer wieder den Maklern gerne in meinen Vorträgen und in meinen Veranstaltungen gebe, dass ich sage, hey, die meisten Makler kümmern sich so extensiv mit dem Eigennutzergeschäft, aber das ist nur 40% des deutschen Immobilienvermögens. Also 60 sind in jedem Fall schon mal bei der Vermieteten. Warum kümmert ihr euch nicht da mehr drum? Der Markt ist völlig stiefmütterlich, da kümmern sich die wenigsten. Also da habe ich viel größere Chancen, Marktanteile zu bekommen. Also das ist schon mal so das erste Thema. Mhm. Und das zweite, also wenn ich es jetzt mal auf ganz Deutschland beziehe, also die aktuelle Zahl, wir haben 25,26 Millionen vermietete Wohneinheiten in Deutschland. Also das ist jetzt die aktuelle statistische Zahl. Alle vermieteten Wohnungen. Und jetzt mal grob, ich sage jetzt einmal pauschal, 17,5 Millionen davon sind in privater Hand. Der Rest ist bei den Wohnungsbaugesellschaften, wie du sagst, Vonovia, LEG, die ganzen Wohnungsgenossenschaften, Family Office, also in institutionellen, gemeinnützigen oder wie auch immer Wohnungsunternehmen. So, aber auch da, also wenn du es jetzt mathematisch umrechnest zu deiner Kölnzahl, kommt es ziemlich genau hin. Also dass man irgendwie sagt, 65-70% der vermieteten Wohnungen sind wirklich in privater Hand. Berlin ist da ein bisschen natürlich durch die damalige Teilung ein spezielles Thema, da ist es ein bisschen anders, wobei die jetzt auch gerade aufholen, natürlich gewaltig. Aber das ist tatsächlich so die Situation, 65-68% der Wohnungen sind wirklich in privaten Händen.
So, und dann ist ja die nächste Frage, wie rentabel ist die Vermietung ja auch für die Vermieter? Und in dieser Analyse vom Institut der Deutschen Wirtschaft, ich packe die auch in die Shownotes, das ist super spannend, dass es für die meisten Vermieter, also über die Hälfte der Vermieter, für die ist das echt ein überschaubares Zubrot. Das IW errechnet da 4.000 bis 5.000 Euro Nettoeinkommen pro Jahr für einen Vermieter. Also das ist extrem überschaubar. Wie bewertest du diese Zahlen?
Also tatsächlich, ich kenne die Studie. Die wird auch seit Jahren immer wieder durch die Medien getragen. Aber
tut mir leid, dass ich da mich jetzt einreihe.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Also die Studie, die müsste aus 15 oder 17 sein, wenn ich es richtig
habe. 17,
glaube ich. Genau, okay. Und tatsächlich ist eben was ganz Spannendes passiert. Und da muss man wirklich sagen, so diese ganze Social Media etc., auch Immocation, Immopreneur und wie sie alle heißen, sei Dank, um jetzt nur mal zwei anzusprechen, da gibt es viele andere, denen auch dann gedankt sei. Aber tatsächlich hat sich hier in Deutschland dramatisch was verändert in den letzten 10 bis 12 Jahren. Das heißt, die Zahl der privaten Vermieter, also du merkst, ich gehe da immer sehr gerne auf die ganz globalen Marktdaten. Vor 12 Jahren hatten wir 3,9 Millionen Privatpersonen, die in Deutschland vermietet haben. Diese Zahl ist jetzt gestiegen. Im letzten Jahr wurde sie veröffentlicht mit 5,3 Millionen. Also das ist schon mal so der erste Punkt. Das ist also die Zahl der privaten Vermieter. Der Markt war ein Boommarkt, wissen wir alle. Die Zinsen waren genial günstig. Die Menschen haben es genutzt. Die Erbengeneration, da ist Vermögen übertragen worden. Und dann haben sie vermietetes Wohneigentum erworben. Und jetzt kommt der Punkt, die Studie, die du da anführst, demnächst hoffentlich mal modernisieren und aktualisieren wird. Denn wir haben im Schnitt mittlerweile in Deutschland 3,5 Wohneinheiten pro privaten Vermieter. Also wenn du jetzt rechnest, ist es relativ einfach. 5,3 mal 3,5 sind wir bei den 17, vermieteten Einheiten, so grobe Richtung, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Und das heißt, da hat sich eine Professionalisierung bei den Vermietern ergeben. Also diese eine Kellerbutze, die man so hatte und für 200 Euro vermietet hat und dann einmal im Monat in Bars Geld geholt hat, das gibt sicher schon noch. Aber mittlerweile ist es so, dass viele Vermieter einfach mehr Einheiten besitzen, also noch was dazu geschenkt bekamen, geerbt bekamen oder eben dazu gekauft haben. Und dadurch wird es mittlerweile schon zu einer interessanten Einnahmequelle.
Ja. Jetzt gibt's ja auch, du hast jetzt auch schon ein paar Plattformen angesprochen, die sich den privaten Vermietern widmen und dafür eine Professionalisierung sorgen. Auch rund um das Thema Bereitstellung von Verträgen, Nebenkostenabrechnungen etc. Wie ist da dein Blick auf den Markt dieser Anbieter, wenn wir jetzt vor allen Dingen mal auf die Plattformen gucken, wie Objego, Vermietet.de, ImmoCloud, Vermieterwelt? Wie gelingt es diesen Plattformen dann eben auch private Vermieter für sich und ihre Services zu gewinnen?
Ja, also zum einen, also ich glaube, da kann ich gerade noch eine weitere Zahl nennen, die sich in den letzten 10 Jahren deutlich verändert hat. Und die spricht dann schon perspektivisch für die Plattformlösungen, wie wir sie betreiben. Denn das Alter der privaten Vermieter ist deutlich nach unten gegangen. Mhm. Also 70% der privaten Vermieter sind mittlerweile unter 60 Jahre. So, also da ist nämlich
etwas... Du gehörst zur Zielgruppe.
So, na perfekt. Ja. Nein, ich auch.
Habe ich mir gedacht.
Und zwar, also der Punkt ist, dass die Alten in Anführungszeichen mittlerweile gesagt haben, komm, ich will nicht mehr. Übernehmt ihr doch. Das heißt, die Übertragung an die Kinder, an die Enkel etc. findet mittlerweile deutlich früher statt. Oder die Älteren stellen den Jüngeren das Geld zur Verfügung, damit die investieren können. Und das macht die Zielgruppe natürlich digital affiner. Aber man muss es einfach deutlich sagen, also die Digitalisierung in Deutschland ist ja jetzt nicht nur ein politisches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches. Also der Deutsche ist halt auch ein sehr zurückhaltender, was Digitalisierung. Das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ist halt doch noch so ein geprägter Wert des Deutschen so ein bisschen, weshalb das alles ein bisschen länger dauert. Und wenn ich jetzt die Vermietung nehme, und von daher auch, Robert, mal der Dank, dass in deinem Podcast auch mal die Vermietung Platz findet, weil sonst sind es ja eher die klassischen Immobilien- und Maklerthemen. Und die Vermietung hat eben für mein Empfinden so eine gewaltige Bedeutung. Wenn 60% der Menschen in Miete leben und 60% des Vermögens der Privaten in vermieteten Wohnungen steckt, dann ist da einfach auch Bedarf und Potenzial da. Aber tatsächlich sind sämtliche Vermietungsprozesse, und da kann sich ja auch mal jeder Makler in seinem Maklerbüro anschauen, die meisten Vermietungsprozesse in den Maklerbüros laufen halt doch noch sehr hemdsärmlich. Digitale Unterstützungslösungen kommen so langsam. Also klar, da gibt es jetzt für die Makler Avery, Meets, Immomio und so weiter. Da gibt es so ein paar technische Lösungen, und auch die On-Offices und so weiter dieser Welt versuchen jetzt auch immer mehr in der Vermietung was zu tun. Aber selbst die Portale, wenn man mal ganz ehrlich ist, also klar gibt es nicht die Mietanzeige in den Portalen, und natürlich kann man auch eine Investmentimmobilie. Aber wenn ich jetzt mal, welche Kennzahlen interessieren einen Investor? Die finden da alle noch nicht so richtig statt. Also es ist immer so ein Nischendasein, so eine Randwahrnehmung.
Ja. Muss man einfach drauf gucken, womit verdienen die Makler, womit verdienen die Portale ihr Geld. Und sie verdienen es im Wesentlichen mit den Kauftransaktionen, ne? Und als jetzt diese Erträge rückläufig waren, wurde auch der Mietermarkt, der vorher nur mit der Kneifzange angefasst wurde, natürlich viel, viel stärker in den Fokus gerückt. Und da haben sich dann auch Lösungen am Markt entwickelt, die vorher nicht da waren. Also für die Makler zum Beispiel war es halt mit den Makler-CMs auch schwierig, eine halbautomatisierte Vermietungsabwicklungslösung innerhalb ihres Makler-CMs eben auch abzubilden. Und dafür gibt es jetzt mittlerweile Lösungen, dass man nicht auch zum Beispiel eine zusätzliche Software braucht. Das sind ja dann auch Themen, die es den Maklern zusätzlich schwierig machen, das skalierungsfähig dann auch mit ihren Strukturen abzubilden.
Absolut. Also prozessual verstehe ich's. Gleichzeitig sage ich aber auch, und das ist das, was mir persönlich so weh tut, weil ich dieses Potenzial, das in dem Markt drinsteckt. Ja, die meisten Makler haben keine Lust auf die ganzen Besichtigungstermine und die ganzen Anrufe von den Mietinteressenten. Das verstehe ich alles. Aber ich sage, in den Mietinteressenten stecken heutzutage so viele Kaufinteressenten drin, so viele Kandidaten, die auch kaufen könnten.
Natürlich. Strategisch macht das total viel Sinn, ne? Also weg von einem transaktionsgetriebenen Maklerunternehmen hin zu einem, ich entwickle meine Kunden, begleite sie über den gesamten Lebenszyklus des Investorens, Käufer, Verkäufer-Daseins, ne? Und bin nicht nur rund um die Transaktion da. Ich muss nicht nur immer teuer die Leads einkaufen, veredel sie dann und dann lasse ich sie wieder erkalten, um sie dann 5 Jahre später wieder teuer zu akquirieren. Ne?
So, also genau das ist das, was ich so im Herzen empfinde, wo ich dann immer denke, meine Güte, da steckt langfristig so ein riesen Potenzial drin, denn also man muss ja eine Zahl mal sich anschauen. Wir haben jedes Jahr ziemlich konstant, momentan sogar leicht steigend, 2,17 Millionen Vermietungen in Deutschland. So, wenn wir uns die Zahl der Verkäufe, ich will jetzt darauf nicht rumreiten, weil das hat euch Maklern schon weh genug getan die letzten Jahre, also uns Investoren auch, aber letztendlich, die Verkäufe sind an manchen Standorten bis zu 90% zusammengebrochen. Und deswegen sage ich, die Vermietung ist eben auch ein absolut krisensicheres, weil wie ein Bestattungsunternehmer, das findet halt statt. Die Menschen sterben und die Menschen mieten. Das klingt zwar makaber, aber das ist tatsächlich die Situation. Und deswegen steckt da eben eine konstante Möglichkeit, mit Zielgruppe, mit Kunden in Verbindung zu stehen, um daraus wieder als Türöffner Folgegeschäfte zu machen. Ja. Und das ist die Chance. Und also ich sage immer so den provokanten Spruch auch, ein Makler, der kein Vermietungsgeschäft betreibt, das ist für mich wie eine Pizzeria, die keine Getränke ausschenkt.
Okay, das da brauche ich noch ein paar Minuten, um darauf rumzuknödeln, ja. Aber ich würde gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen mit den Plattformanbietern und wie es denen gelingt, eben auch die privaten Vermieter für sich zu gewinnen. Ne? Also vermietet.de gehört zur Scout, Objego gehört, glaube ich, mittlerweile zur Ister-Gruppe. Dann gibt's noch ImmoCloud, die sind heute, glaube ich, noch in privater Hand. Wie gelingt es diesen Plattformen eben auch Nutzer zu gewinnen für ihre Services?
Also tatsächlich, also ich sag mal, ich kenne im Prinzip alle Vorstände dieser Plattformen, weil wir irgendwie in einer Konkurrenzsituation, aber auch in einer gemeinsamen, weil wir eine Zielgruppe bespielen und da Lösungen anbieten wollen. Wie gelingt es? Ganz offen beantwortet, bis jetzt sind alle in klassischen Abo-Modellen unterwegs in der Monetarisierung. Und da würde ich, also wir stellen beispielsweise genau das jetzt zum 1.11. um. Wir gehen raus aus dem Abo. Warum? Weil wir einfach festgestellt haben, dass der Vermieter kein Dauerproblem hat. Also gerade wenn wir mal unseren Durchschnittsvermieter Lieschen Müller mit 3,5 Wohnungen nehmen, der hat nicht immer Probleme, die er gelöst haben muss über eine digitale Plattform. Aber der hat spezifische Probleme, weil der kriegt vielleicht heute Nachmittag einen Brief von einem Mieter, der eine Mietminderung geltend machen möchte. Oder der kriegt ein Kündigungsschreiben und weiß nicht, was er dann tun muss. Und dann steht eine neue Vermietung an. Also das heißt, die Vermieter haben eben also nicht so einen Fitnessstudio-Schmerz, wo sie sagen, da gehe ich halt 3-mal die Woche hin und dann ist klar, dass ich dafür da mal ein Monatsabo bezahle. Okay, die meisten zahlen es und gehen trotzdem nicht hin, das ist ein anderes Thema, aber das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Deswegen auf deine Frage, wie erreichen sie es, muss man ganz offen sagen, haben alle gemeinsam echt noch zu kämpfen, weil der digitale Vermieter noch sehr, sehr weit weg ist. Und die Excel-Tabelle für die Nebenkostenabrechnung, die hat jetzt 30 Jahre funktioniert. Und für 3 Wohnungen kann man halt auch die Excel-Tabelle. Und ich sag selbst, also unsere Mieteingangskontrolle, das ist eine tolle Lösung, wo du einfach dein Mietkonto hinterlegst und dann hast du einen genauen Abgleich. Und wenn mal eine Miete nicht kommt, wird die Erinnerung geschickt, die Mahnung geschickt und so weiter. Alles gut. Aber tatsächlich muss man es ganz offen sagen, für 3,5 Wohnungen brauche ich jetzt gar keine digitale Lösung. Da gucke ich 2-mal im Monat auf Girokonto und sehe, die Kohle ist da, alles ist in Ordnung. Also deswegen glaube ich, das ist so der Punkt. Und deswegen gehen wir eben deutlich spezifischer zukünftig auf die Probleme und sagen, wenn du ein Problem hast, dann komm zu uns und dann helfen wir dir bei der Lösung dieses Spezifischen. Mhm. Aber es ist ein Zukunftsmarkt, ganz eindeutig, weil die Zahl der Vermieter weiter steigt und weil das Alter der Vermieter weiter nach unten geht. Und je jünger die Vermieter werden, umso digitaler sind sie.
Ja. Also ich habe auch vermietete Wohnungen und man muss ja auch sagen, dieser Login-Effekt in die Excel-Tabelle oder eine Nebenkostenabrechnungsplattform, der ist halt enorm. Ne? Also der Aufwand, der dahinter steckt, den Anbieter zu wechseln, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und das ist nicht mal eben so auf Knopfdruck, ist die Nebenkostenabrechnung samt aller Stammdaten importiert und der Historie, ne? Deswegen, kannst du uns denn ein Gefühl geben dafür, wie viel Prozent ihr alle gemeinsam als Plattformbetreiber ihr auf eure digitale Vermietungslösung konvertieren konntet? Jeden 10., jeden 20., jeden 100.
Also ich kann zumindest zwei Zahlen nennen. Das eine ist die von Vermietet.de, weil Scout die ja immer wieder promotet, dass irgendwie zwischen 500.000 und 550.000 Vermieter da auf der Plattform seien. Also wie werthaltig und
aktiv.
Genau, das kommt noch dazu. Wir wissen es nicht. Aber jetzt nehmen wir mal diese Zahl. Bei uns, kann ich sagen, sind es aktuell 63.500, die wir auf der Plattform haben. Die Aktivitätsquote ist okay, aber auch da sage ich ganz offen, das ist eben nicht ein täglicher Schmerz. Also so wie ich täglich vielleicht aufs Online-Banking oder wie ich täglich in meine Maklersoftware schaue, so ist es einfach nicht. Das muss man ganz realistisch sehen. So, also jetzt kannst du selber, also haben wir von den 5,3 Millionen jetzt von mir aus 600.000. So, und dann hat im Prinzip noch Immocloud ein bisschen und dann hat Obiego und dann gibt's vielleicht noch Smartmiete und dann ist das aber auch schon der Markt. Also mehr Lösungen gibt es nicht. Also dann lass uns alle zusammen irgendwie vielleicht 750.000 haben, also haben wir vielleicht 15% Marktanteil. Ist jetzt aber wirklich mal so einfach nur so in den Raum reingekommen.
Ja, vielen Dank für das Gefühl, ja. Lass uns mal beim Gefühl bleiben, wenn du jetzt den Professionalisierungsgrad der deutschen Vermieter auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist hochgradig professionalisiert. Eins ist, sagen wir mal, Mietvertragsweitwurf.
Ich trenne es in zwei Zielgruppen. Wenn ich den 3,5 Einheiten vermiete, also den klassisch kleinen, dann würde ich den vielleicht bei 2,5 bis 3 ansetzen. Also ganz niedrig, der findet nicht statt. Das ist völlig unprofessionell leider, hemdsärmlich und auch teilweise planlos und orientierungslos. Deswegen unterscheide ich aber, es gibt dann die zweite Zielgruppe, die ich so ab, ich sag mal, 20, 25 Einheiten nehme. Das ist dann schon einer, der da auch mehr Power reinbringt, natürlich auch mehr Kapital, mehr Bonität. Und da ist der Professionalisierungsgrad, der geht da schon deutlich nach oben. Also da würde ich schon sagen, da geht es so langsam Richtung 6, 7. Aber immer noch mit so einer Bremse zur Professionalisierung. Das ist die ewige Frage bei jeder einzelnen Entscheidung. Kriege ich es nicht doch irgendwie mit Lineal, Bleistift und einem karierten Blatt hin? So, naja gut, dann probiere ich mal das moderne Mittel. Also es geht immer so, ich probiere es halt mal. Aber da ist noch nicht so eine richtige Innovationskraft und so eine Lust. Komm, gib mir die nächsten Lösungen, ich will das nächste ausprobieren. Sondern, ich habe da von einer gehört, aber langsam.
Ist halt die Frage, ob es ein Nebengeschäft ist, ne, oder ein Hauptgeschäft.
Genau.
Ist wahrscheinlich,
ne? 100%, genau.
Und welche Tools gibt es so, die Vermieter auch nutzen können, um sich zu professionalisieren?
Also, ich sag mal, das fängt ja allein schon, bei uns ist ein sehr großes Thema rund um die Mieterhöhung. Also 70% unserer Expertenanfragen gehen rund um die Mieterhöhung. Also das ist bei uns beispielsweise ein ganz extremer Fokus. Die Menschen, also auch so sind wir nach außen getreten. Das ist auch so vielleicht ein bisschen so die Unterscheidung in den Portalen. Also es gehen ja alle so in die digitale Immobilienverwaltung und da haben wir uns gänzlich rausgetrennt, weil wir eben ja,
also
genau...
Das ist quasi vermietet.de, das ist Immocloud, das ist auch Obiego, ne?
Genau.
Deren primären Fokus über die Nebenkostenabrechnung und die Immobilienverwaltung im Prinzip so ein 360-Grad-Cockpit und Services rundherum da anzudocken, ne?
Ganz genau. Und wir gehen eben spezifischer auf die Problemlösung, die da heißen, wie machst du deine nächste Mieterhöhung? Und dann bieten wir da quasi die ganzen Lösungen. Also beispielsweise, wir haben die erste digitale Mietspiegel-Landkarte bei uns auf der Seite. Also das ist ja auch so ein Klassiker in Deutschland. Eine Mietspiegel muss ich jedes Mal auf der Gemeindeseite suchen, wo ist er, dann haben die den Link wieder verändert, dann finde ich das Ding nicht mehr, wann kommt der nächste, ist das Ding noch aktuell, kommt was Neues, ist der gerade wieder angefochten und so haben wir quasi eine Landkarte gebaut, auf der alle Mietspiegel Deutschlands tagesaktuell drauf sind, da steht auch genau drin, welche Kappungsgrenzen gelten, ob eine Mietpreisbremse etc. gerade gilt, da stehen die obersten und untersten Werte des Mietspiegels, sodass man auch mal ein Gefühl für die Marktmieten, für die Mietspiegelmieten an dem Standort bekommt. Also das sind zum Beispiel solche Lösungen. Wir bieten ganz viel Videocontent-Kurse an, wo wir den Leuten helfen, so Hilfe zur Selbsthilfe. So, Du hast dich seither nicht getraut, die Miete zu erhöhen. Mit unserem Mieterhöhungskomplettpaket helfen wir dir, dass du das gesamte Wissen rund um die Mieterhöhung bekommst. Wie funktioniert die ortsübliche? Wie liest du richtig einen Mietspiegel? Wie funktioniert die Indexmiete? Wie funktioniert die Staffelmiete? Wie muss ein richtiges Mieterhöhungsverlangen aufgestellt sein? Welche Punkte müssen zwingend drin sein? Wie muss die Begründung formuliert sein? Wie funktioniert eine Zustimmungserklärung und so weiter? Also wir geben ganz viel Wissen, damit die Vermieter mutiger werden und sich diesen Themen selber widmen und auch wissen, wenn ich dann eine spezifische Frage habe für meinen Spezialfall, dann habe ich da Experten und dann können die digital bei uns anfragen. Also wir haben so einen digitalen Expertenrat. In dem Abo ist das mit drin. Ansonsten können Sie für 24,70 Euro eine Anfrage stellen und dann geben unsere Anwälte und unsere Vermietungsexperten da direkt innerhalb 24 Stunden eine Antwort und sagen, guck mal, deinen Fall kannst du so und so lösen. Mhm.
Neben der Mieterhöhung, was sind so die zwei weiteren Top-Anfragen oder Top-Themen?
Also tatsächlich ist es das Thema Neuvermietung, also auch da bieten wir genau diese ganzen Komplettlösungen rund um die Neuvermietung, weil, und da sind wir ja genau in der Maklersituation, 50% der Makler machen Vermietung gar nicht mehr, also haben es komplett aus dem Portfolio geworfen, es sind nur noch 50, die es tun. Diese ganze Diskussion ist zwar jetzt schon alter Hut, aber das Bestellerprinzip ist immer noch in manchen Köpfen. Und vielleicht auch so eine Marktantwort ist ganz spannend. 70% der Vermietungen in Ballungszentren finden grob über Makler statt in Deutschland, in den Ballungszentren. In den ländlichen Regionen ist es ziemlich genau umgedreht. Mhm. Da finden 70% der Vermietungen noch privat, vom Nachbar zu Nachbar irgendwie, das organisiert man sich. Und nur 30% machen dort die Makler. So, und da ist genau das Thema, dass viele Vermieter einfach planlos sind. Ich würde ja gerne einen Makler nehmen, aber ich finde gar keinen oder ich finde keinen, bei dem ich die Kompetenz wahrnehme, dass der echter Vermietungsprofi, dass er auch Lust auf Vermietung hat. Das ist ja für so einen Eigentümer. Für mich ist ja wichtig, wenn ich einem Makler das gebe, ich muss das Vertrauen haben, dass er mir wirklich den bestmöglichen Mieter in meine Wohnung bringt. Weil wenn der mir einen Chaoten da reinsetzt, ist mein Investment Case für diese Immobilie zerstört. Also das heißt, wenn ich einen schlechten Mieter und habe Mietausfälle, dann ist meine Berechnung kaputt. Und das muss ich einem Makler auch mal bewusst, dass er da wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe hat. Und wenn er mir einen guten gebracht hat, dann werde ich auch bei den nächsten Kauf- oder Verkaufsaufträgen im Zweifel ihn berücksichtigen.
Hast du da Zahlen auch zu? Also ich meine, in der Theorie macht das ja alles Sinn, aber gelingt es der überwiegenden Zahl der Makler eben auch, aus dem Vermietungsgeschäft Kauftransaktionen zu generieren?
Also tatsächlich, ich habe da natürlich keine Zahlen, weil ich nicht mit den Maklern dann da tiefer einsteige in die Prozesse. Die Partner, die mit uns, also wir haben aktuell 4.875 Makler, die mit uns, also mit unserem Mietercheck, die Bonitätsprüfung machen. Mhm. Und da kann ich, aber deswegen bin ich da natürlich gefärbt. Also das sind alles Fans von uns, weil die sagen, hey, eure Bonitätsprüfung ist einfach der Hammer, die ist 1000-mal besser wie die Schufa. Ich mache das nur mit euch. Ich habe Lust auf Vermietung. Also insofern, ich kenne letztendlich die anderen und die sagen, wow, für mich ist das ein Traum. Aber das in Zahlen definitiv nein. Auch der IVD hat jetzt da keine mir bekannten Statistiken zu dem Punkt. Mhm.
Kommen wir nochmal auf die Vermieter zu. Was ist dein Blick darauf, welche hauptsächlichen Fehler Vermieter eben auch machen und wo sie Unterstützung brauchen?
Ich glaube tatsächlich, der erste und allergrößte Fehler, den Vermieter machen, ist statistisch, dass 64% der privaten Vermieter im laufenden Mietverhältnis nicht erhöhen. Also das heißt, die haben panische Angst vor einer Mieterhöhung. Das ist einfach so. Also mehr als die Hälfte erhöht nie die Miete. Und es gibt zwei Gründe dafür. Also gibt es viele, viele Umfragen dazu. Da ging es immer darum, erstens, ich weiß nicht, wie es geht. Also ich habe Angst, da einfach rechtlich Fehler zu machen. Das ist so ein komplexes Thema. Und das Zweite, und das ist halt so ein Socializing-Thema, weil die Vermieter so harmoniebedürftig sind, sie haben Angst, irgendwie das harmonische Verhältnis mit ihrem Mieter zu zerstören. Ach, wenn ich dem jetzt die Mieterhöhung, ach, dann ist der bestimmt beleidigt und ach, dann lasse ich's halt. Also das ist so ein ewiges vor sich hertreiben. Also die Mieterhöhung nicht zu tun, ist die Vollkatastrophe, ist übrigens auch der Grund, warum sogar die gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften höhere Mieten im Schnitt haben, wie die privaten Vermieter, weil die erhöhen konsequent alle 3 Jahre. Die schicken automatisch den Brief raus, da wird erhöht. Der Private tut's nicht, weil er Angst hat. Der macht's erst bei der nächsten Neuvermietung. Also das ist sicher so der eine ganz große Fehler. Der zweite, würde ich sagen, ist so, Robert, geht in die Richtung, da gibt es die Heuschreckenvermieter, die einfach zu hart rangehen, die also sagen, ist mir völlig egal, den Mieter, den quetsche ich aus bis zum Anschlag. Und dann gibt's eben diese extrem harmoniebedürftigen, oh, bloß nicht mit meinem Mieter, hoffentlich ist, oh, ich will da nie, nee, bloß keinen Ärger machen. Und ich glaube, und das wäre so mein Ratschlag an die Vermieter, dass man so ein Mittelmaß, so eine Augenhöhe findet mit seinem Mieter, weil im Grunde ist doch relativ einfach. Ja, ich bin Vermieter, aber ohne einen Mieter, der da drin wohnt und die Miete bezahlt, ist mein Investment durch. Aber genauso, der da ist Mieter, wenn ich nicht eine Wohnung zur Vermietung zur Verfügung stelle, ist es für ihn auch Murks. Also haben wir doch so eine Schicksalsgemeinschaft. Und das zu verstehen, ich meine, das ist ja wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die brauchen sich halt gegenseitig. Die werden sich nie lieben und die müssen auch nicht Weihnachten zusammen verbringen. Aber irgendwie gehört's halt zusammen. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass Vermieter und Mieter einfach mehr auf Augenhöhe miteinander umgehen und einfach auch ganz sachlich und vernünftig diese Dinge anpacken. Und das Dritte ist einfach, ich glaube, insgesamt so ein fachlich zu wenig Wissen zu haben. Also ich meine, wenn Leute das Hobby haben zu gärtnern, dann wissen die jedes Unkraut und jede Blume und jeden Dünger und dann wissen die die Dinge, weil sie das ja jeden Tag tun und weil sie Spaß dran haben. Und dann lesen sie Zeitungen dazu und dann gucken sie Fernsehberichte dazu. Und so ist tatsächlich auch, dass ich sage, wir haben schon über den Professionalisierungsgrad der privaten Vermieter und die fachliche Qualifikation. Also wenn ich es tue, ist das auch so eine Hohlschuld, dass ich mich selber einfach mehr damit beschäftige und mir das Wissen aneigne, um mich dann eben dem, was da kommt, zu wappnen. Das würde ich so als die 3 großen Fehler in der Vermietung sehen.
Und wie ihr da unterstützt hast, da bist du ja auch schon drauf eingegangen. Auch welche Services da besonders intensiv genutzt werden. Siehst du denn für das Thema jetzt auch in den letzten 12, 24 Monaten auch einen steigenden Zuspruch für solche Services rund um die Vermietung?
Ja, absolut. Und zwar, also muss man es ja auch so sehen, also du hattest so dieses Thema Vermietung ja vorhin auch angesprochen und Mietausfälle und braucht man diese Dienstleistungen. Und da merken wir zum Beispiel eins ganz gewaltig jetzt, die ganze Krise, auch die Zinssituation der letzten Jahre, da hat es ja doch, manche hatten variabel finanziert, jetzt kam dann doch ein Liquiditätsdruck. Also jetzt mussten dann auch manche die Miete erhöhen, weil jetzt würden wir 100 Euro mehr Miete schon gut tun, weil die Zinsen auch um 100 gestiegen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ein Ausgleich. Also das heißt, man wird zwangsläufig auch jetzt durch die Krisenphase gezwungen. Auch das Thema Mietausfall. Ich kann dir sagen, die letzten 10, 12, 15 Jahre, also natürlich hat man trotzdem die Bonität des Mieterinteressenten geprüft und unser Mietercheck genommen. Alles klar, nur es gab eigentlich keine Mietausfälle, weil die Mieter, die drin waren, die waren Gott froh, die haben ihre Miete sauber bezahlt, die haben ihr Geld verdient, war gut. So, und jetzt kommt schon wieder, dass Mietausfälle kommen oder dass der Mieter halt mal mitteilt, kann ich es am 15. bezahlen oder kann ich es am 20. bezahlen oder kann ich mal einen Monat aussetzen, ich zahle es dann irgendwie im Januar nach. Also man merkt einfach, dass der Druck größer ist und der führt, und das ist das Spannende eigentlich dazu, dass die Vermieter doch mal wieder drüber nachdenken und sagen, ich muss irgendwas an meinem Bestand verändern, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfestellung, und das ist dann genau das, was wir an Zuspruch gerade spüren. Also wir sehen es zum Beispiel auch bei uns auf dem Social Media. Wir haben unseren Vermieterwelt Insta-Account, ist ein rein organischer. Wir haben noch nicht einen Cent für Werbung, weil viele immer fragen, wie ist das passiert? Und da merken wir, was da gerade passiert. Wir haben im Dezember hatten wir, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Follower. Mittlerweile haben wir 35.000. Und die sind einfach so gekommen und die sind richtig reichweitenstark, die sind richtig in Interaktion, die schreiben, die kommunizieren, die stellen Fragen, die geben Hilfestellung, die geben Antworten, die suchen Hilfestellung. Also da findet richtig Traffic statt, auch tatsächlich Kauftraffic, Und da merken wir, boah, also der Wissensdurst von Vermietern auf spezifische Probleme, der ist riesengroß. Also wir haben jetzt mit TikTok und Facebook über 50.000 Follower plus unsere, sagen wir mal, 65.000 Kunden. Also unsere Kunden haben dann irgendwie so knapp an die 200.000 Wohneinheiten. So, plus das, was wir auf Social Media haben. Und da merken wir, dass da gerade echt Bewegung ist und die Leute suchen und wollen. Mhm.
Jetzt kommt mir noch ein Gedanke. Wir haben ja jetzt über den Markt ein bisschen intensiver gesprochen, aber die Anzahl der Miettransaktionen, die müsste doch wahrscheinlich auch ein Stück weit rückläufig sein. Oder vielleicht deutschlandweit nivelliert sich das wieder aus. Weil aufgrund der einfach der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Mietpreisentwicklung vielleicht mehr in ihren bestehenden Mietverhältnissen verharren und sich nicht fortbewegen und dementsprechend letztendlich der ganze Vermietungsmarkt sich ein bisschen verlangsamt hat. Trifft das zu oder ist das eine Fehlannahme?
Genau, es ist total spannend. Also deswegen finde ich die Diskussion richtig cool mit dir. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine mediengehypte Annahme der letzten Monate. Auch in den Maklern ist es in bestimmten Ballungszentren, ist es tatsächlich so zu spüren. Aber es nivelliert sich bundesweit wieder. Also die Wirtschaftsweisen haben sogar gesagt, die Umzugsquote in Deutschland von 8,6, gehen sie davon aus, wird in den nächsten 10 Jahren auf über 10% steigen. Also das heißt, wir kriegen da sogar, wir kommen Richtung 2,5 Millionen Mieterwechsel pro Jahr. Und woher kommt's? Das ist nämlich der andere Teil von dem, den du gerade beschrieben hast. Also den du beschrieben hast, den gibt's 100%. Ja, aber es gibt auch den anderen, der sagt, Schatz, wenn wir jetzt schon nicht kaufen, weil die Zinssituation und alles gerade ein bisschen schwierig, dann will ich aber wenigstens, dass wir unsere Mietsituation optimieren. Und dann kommen so Dinge wie, dann will ich jetzt aber eine bessere Homeoffice-Möglichkeit. Also zu zweit mit dem Laptop am Esstisch sitzen, ist jetzt nach 3 Jahren, jetzt reicht's mal, jetzt brauche ich irgendwie ein weiteres Zimmer. Oder auch das ganze Thema Energieeffizienz. Also es wird für die Menschen bei den gestiegenen Energiekosten eben auch so ein Thema, wo die sagen, boah, die Nebenkosten, jedes Mal die Nachzahlung, ich drehe durch. Also lieber nehme ich eine etwas kleinere Wohnung und eine energieeffizientere. Einfach, dann muss ich mich einschränken. Aber auch das führt zu einem Mieterwechsel. Also das heißt, das ist so eine Wanderungsbewegung, eine Veränderungsbewegung. Das macht es eigentlich momentan aus, warum sich dann die anderen Dinge, die du genannt hast, wieder nivellieren über den Bundesschnitt.
Ja, spannend. Wie denkst du denn, wird sich der Markt, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, weiterentwickeln?
Naja, also es ist vollkommen klar, dass, ich sag mal, diese Marktplatzlösung oder das Ökosystem, was ja so in dieser ganzen Startup-Welt so gerne diskutiert wird, dass das in der Vermietung auch Einzug halten wird. Also das heißt, die Vermietungsprozesse, auch der Makler beispielsweise, die werden immer weiter professionalisiert und digitalisiert. Also um nur mal bei so einer kleinen Sache, die ich immer wieder bei Maklern, also ich bin ja auch bei vielen Maklern dann immer wieder zu Besuch. Also wenn ich irgendwie nach München fahre oder so, dann laufe ich durch die Fußgängerzone und klopfe an, weil dann weiß ich, ist ein Kunde von uns, der unseren Mietercheck nutzt und dann sage ich mal kurz Hallo und dann spricht man über die Dinge. Und dann allein Kommunikation. Wenn die meisten Makler alle Kommunikationskanäle für die Mietinteressenten offen lassen, dann brauchen sie nicht wundern, wenn keiner im Büro mehr richtig zum Arbeiten kommt und einen Hass auf Vermietungsgeschäft bekommt. Der Profimakler sagt halt allen Mietinteressenten, ihr habt einen einzigen Kommunikationskanal, keine Ahnung, Bewerbung über die Website beispielsweise, und ihr braucht nicht anrufen, ihr braucht keine E-Mail sonst was schicken, ihr müsst auch nicht im Büro stehen, ihr müsst auch nicht einen Fax schicken oder noch die Oma mit den Belegen bei mir im Büro vorbeischicken, sondern das ist unser Bewerbungskanal, wenn du dich interessierst. Und damit mache ich den Prozess schon effizienter. Und ich glaube deshalb, dieses ganze Ökosystem, alle Themen, Vermietung ist ja eben nicht nur eins, das ist ja nicht nur der Mietvertrag Neuvermietung, sondern das ist dann der laufende Prozess, das sind aber auch Mängel, das sind Renovierungen, das sind energetische Sanierungsthemen, das sind auch Nachfinanzierungsthemen, das sind eben auch Portfolio-Bereinigungsthemen. Also immer wieder, also ich coache natürlich auch, das ist aber eher Hobby, daraus machen wir nicht mal einen Business Case. Also viele Investoren, die dann mal halt von mir einen Blick über ihr Portfolio und dann sage ich, die 10 Butzen, was willst du mit denen? Schmeiß die einfach raus, hau sie jetzt mal in den Markt und hol dir 5 Anständige dazu. Also so Portfolio-Bereinigungsthemen. Also es gibt, die Vermietung ist so ein breites Feld, und ich glaube, dass sich da so der Ökosystemgedanke etablieren wird. Ob das jetzt so nah an den Portalen, die eigentlich nur, wie du vorhin richtig gesagt hast, eigentlich wollen die Portale doch nur das Kaufgeschäft und sonst nichts. Der Rest ist halt irgendwie Randnotiz. Von daher, ich sag mal, also ich weiß es, dass im Sparkassenverbund, im genossenschaftlichen Verbund, da entstehen gerade so Ökosysteme, weil die sagen, wir machen eh schon die Finanzen, wir machen die Finanzierung, wir machen den Bausparvertrag, daran können wir wieder die Renovierungen, Sanierungen und dann gehört natürlich die Neuvermietung, auch natürlich die Dashboard-Betrachtung des Portfolios. Also das heißt, da gehen gerade einige Versicherungen, Banken, Finanzdienstleister in Position, die da so Ökosystem, weil die Zielgruppe Vermieter, ich sage das provokant, aber wirklich mit dem Schmunzeln, besser verstanden haben wie die Portale und beispielsweise die Makler. Für die Makler ist es immer halt nur so das Auspressen dieses, ich will die Luxusvilla verkaufen. Das ist eigentlich das einzige Ziel. Und von daher, glaube ich, wird es ein Ökosystem werden, das dann auch echten Mehrwert bringt und wo dann eben die verschiedenen Bausteine zusammengestückelt werden. Und genau das ist auch in Kurzform quasi das, was wir jetzt aus den Erfahrungen der letzten 2,5 Jahre Vermieterwelt verändern, dass wir genau in diese Ökosystemidee gehen und sagen, wir wollen der Marktplatz sein. Also auch unser Slogan wird am 1. Januar dann in die Richtung verändert. Also alles, was der Vermieter benötigt, ist dann da. Also und wenn der halt einen Grundriss braucht und eine Wohnflächenberechnung und eine 360-Grad-Kamera und einen Energieausweis und eine Kautionsversicherung und eine Vermieterrechtsschutzversicherung, also diese ganzen Dinge, haben wir dann in so einem Partnerbereich eben auch und wo wir einfach sagen, du kommst an uns nicht mehr vorbei, weil wenn du irgendetwas brauchst, irgendein Formular, irgendeine schnelle Auskunft, irgendeine rechtssichere Mietpreisermittlung, all diese Themen findest du bei uns in der Vermieterwelt. Und ja, wenn du eine Nebenkostenabrechnung und eine Mieteingangskontrolle dann wirklich brauchst, kriegst du die auch. Aber eigentlich wollen wir dir helfen, dir alle Tools zu liefern, die du so brauchst. Aber mach's wie beim Buffet, hol dir die Dinge von dem Buffet runter, die dir jetzt gerade schmecken und die anderen lass sie einfach liegen. Mhm.
Spricht aber auch dafür, dass es noch mehr Kooperationen geben wird, ja, über die unterschiedlichen Anbieter hinweg, vielleicht auch M&A-Transaktionen, ne, weil der ein oder andere sich über eine Kooperation hinaus auch strategisch beteiligen möchte. Das wäre dann eine logische Konsequenz dessen, was du gerade gesagt hast.
Also tatsächlich ist es so und also ich kann auch so viel sagen, tatsächlich werden wir jetzt zum 1.11. Die erste Kooperation mit Immowelt starten, also
aha.
Die wird jetzt diese Woche unterschrieben, ja, das kann ich soweit schon verraten, ganz genau.
Dann wird der Podcast veröffentlicht sein, ja, dann passt es ganz gut, ja. Dann musst du jetzt im Präteritum sprechen, ja.
Oh, stimmt. Hilfe, jetzt wird's kompliziert. Nein, also tatsächlich, ja, dieses Thema ist so. Also die Portale haben Interesse, aber tatsächlich gibt's eben auch andere. Auch wenn ich jetzt mal neben den 3 großen Portalen sind viele kleinere, die da sich gerade auch in Position bringen. Also ich spreche jetzt mal Wohnglück beispielsweise an, also die aus der Bausparkasse Schwäbisch Hall, R&V-Ecke so ein bisschen kommen, die da auch so ganz heimlich, unauffällig so ein bisschen sich Marktanteile holen. Und bei denen ist eben im Unterschied zu den schon etablierten deutlich mehr dieser Ökosystemgedanke. Und ja, auch Immowelt will genau dahin gehen, einfach die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie und eben nicht nur, gib mir bitte deine Portalanzeige für den Verkauf. So, das ist die Idee und deshalb haben wir uns dann auch für die Kooperation entschieden. Mhm.
Ja. Ich meine, man muss sich ja auch immer vor Augen führen, immer dann, wenn in der Immobilie was passiert, Neuvermietung oder auch Verkauf, das sind halt in der Regel dann auch lebensverändernde Momente, wo dann eben auch eine Versicherung oder Finanzierung, Einkauf von Möbeln und sowas passiert und dementsprechend auch viel Geld ausgegeben wird und Veränderungsbereitschaft insgesamt besteht.
Ganz genau, ganz genau. Also von daher auch gerade den Mieter in diesen Prozess mit reinzunehmen. Nicht nur, weil er auch Käufer werden könnte, sondern tatsächlich ist es eine Zielgruppe, die einfach, ich meine, das ist ja am Ende der, der das Ganze bezahlt, weil die 700 Euro Miete, die brauche ich von ihm und ihm soll es auch gut gehen, der soll sich auch wohlfühlen, man bleibt da möglichst lang drin, dann habe ich nicht sofort wieder eine neue Vermietung. Auch, also ich sag mal so, dieses ganze Thema Mieterhöhung ist so ein, eigentlich haben die meisten, also 96% aller Vermieter haben ein harmonisches Verhältnis mit ihrem Mieter. 4% sind gestörte Verhältnisse, egal aus welchen Gründen. Es kann Vermieterschuld sein, es kann Mieterschuld sein, völlig egal. Aber es sind am Ende nur 4%. Aber 96%, übertrieben gesagt, haben Angst davor, es könnten gestörtes werden. Und dieses Harmoniebedürfnis, also könnte man zum Beispiel auch für die Mieterhöhung nutzen. Das sind zum Beispiel auch so Tipps, die wir unseren Vermietern immer wieder geben, wo wir sagen, hey, du brauchst uns eigentlich gar nicht, weil führ doch endlich dein Sofagespräch. Geh doch einfach mal in der Weihnachtszeit zu deinem Mieter hin, bring dir eine Tüte Weihnachtsgebäck und Lebkuchen und sonst irgendwas mit und red mal mit ihm über die nächste Mieterhöhung. Und ich verspreche euch, die meisten werden sagen, komm, 70 Euro ist ein bisschen viel, komm, machen wir 50 und die Welt ist in Ordnung. So, zack, dann wird eine Mieterhöhung über 50 gemacht und alles passt. Also das heißt, wenn doch schon das Harmoniebedürfnis in den deutschen Vermietern, dann könnte das eben auf ganz viele Prozesse in der Vermietung, auch Modernisierungen und. Oder wenn ich sage, du, wir erhöhen die Miete um 100 Euro, aber dafür kriegst du eine neue Duschkabine, die du schon so lange willst. Das sind doch alles so Dinge, wo man auf Gegenseitigkeit, auf Miteinander solche Dinge gestalten kann. Und darum geht's uns. Wir wollen quasi als Vermieterwelt unseren Vermietern wirklich die Alltagsthemen erleichtern. Wir wollen denen helfen, dass die sollen ruhig das Bestmögliche rausholen aus ihrer Immobilie, aber sie sollen einfach trotzdem das harmonische Verhältnis haben. Oder eben zu sagen, ja, ich erhöhe die Miete, aber lieber Mieter, die Hälfte von der Miete und kriegst du wieder als Renovierung, Umbaukosten, ich baue dir da die neue Türzarge ein oder du wolltest ein neues Balkongeländer, all diese Dinge also wieder zurückgeben. Das kann ja jeder Vermieter dann entscheiden. Aber auf die Mieterhöhung ganz zu verzichten zum Beispiel, ist halt für spätere Verkaufsverhandlungen eine Katastrophe.
Ja, jetzt haben wir auch viele Makler hier im Podcast als Hörer. Was kannst du denn den Maklern für Tipps geben, um stärker von der Vermietung auch für ihr Geschäft zu partizipieren, zu profitieren?
Ja, also allein über das Thema habe ich also mehrere Webinare und Vorträge, weil
die Executive Summary brauchen wir jetzt.
Absolut, das wird die ganz harte. Also ich glaube, das Erste ist, entscheidet euch bewusst, ob ihr Vermietung machen wollt. Wenn ihr sie nicht macht, ist okay, dann entscheidet, unser Büro macht keine Vermietung. Aber wenn ihr euch dafür entschieden habt, dann macht's mit voller Leidenschaft. Also dann brennt dafür und dann gebt Vollgas und dann macht es professionell. Aber dieses Halbgas, wenn es sein muss, dann gib mir die Bude, dann mache ich halt die Vermietung. Mit dieser Einstellung, da fühlt sich kein Mietinteressent wohl und da fühlt sich kein Eigentümer, kein Vermieter wohl. Also das ist, glaube ich, so das eine ganz große. Das zweite ist wirklich das Thema fachliche Qualifikation und Ausbildung. Also immer wieder die Empfehlung, die meisten Makler sind im Kaufthema Grundbuch, Altlasten, Baulasten, Kataster, bla bla bla, das haben sie drauf, läuft. Energieausweise. Ja. Ja, da gibt's auch wahnsinnig viel Ausbildung von IVD und von allen möglichen anderen. Alles gut, ja, finde ich auch. Also da ist die Qualität mittlerweile, die hat sich gewaltig verbessert. In der Vermietung jetzt wieder ganz provokant und böse und ganz pauschal. Also das Fachwissen der Makler in Sachen Vermietung ist eine Zumutung. Es ist einfach unfassbar, wie wenig Ahnung die von Mietrecht haben. Also ich kriege teilweise Formulare, also wir lassen ja unsere Einheiten, unseren Bestand auch nur über regionale Makler jedes Mal vermieten. Dann legen die uns Mietverträge vor, da ist eine Schönheitsreparaturklausel, die irgendwie vor 13 Jahren vom BGH gekippt wurde, wo ich denke, Jungs, wo habt ihr denn das Ding her? Ja, den nehme ich schon immer, den hat mir mal ein Anwalt. Ja, aber ein Anwalt, der den vor 17 Jahren gemacht hat, ist halt irgendwie nicht mehr ganz. Also es ist jetzt sicher übertrieben, aber so wo ich manchmal denke, boah, oder auch wenn ich frage, würdet ihr mir jetzt hier an dem Standort ortsübliche Vergleichsmiete, Staffel oder Index empfehlen? Keine Ahnung, aber wir nehmen halt immer ortsübliche. Ja, das war jetzt nicht die Frage, die ich gestellt habe, sondern gibt's auch irgendeine fachliche Begründung, warum das oder das hier mehr Sinn macht? So. Also das heißt, fachliche Qualifikation empfehle ich auch im Vermietungsbereich einfach Gas zu geben. Und dann ist so, ich verstehe, dass in der Vermietung hauptsächlich junge Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter zum Einsatz kommen, weil das ja irgendwie das Trainingsgebiet auch ist. Aber manchmal hat's halt so Modell Praktikant, Hausmeister, Putzfrau, wo ich denke, oh, ja, also klar, zum Tür aufschließen, Rollladen hoch, man geht schon. Aber irgendwie so ein Mietinteressent ist für mich auch eine Frage von Wertschätzung. Also letztendlich, warum hat der Mietinteressent nicht auch verdient einen anständigen Betreuer, der ihm fachlich die Fragen beantwortet, die er hat? Also von daher so, welches Personal setze ich für die Vermietung ein? Das hat halt immer wirklich so ein Keller-Dasein, so immer blöde Vermietung. Und da einfach bitte macht's und brennt dafür oder lasst's.
Mhm. Und gibt es Tools und Services, die du den Maklern an die Hand legen kannst, die ihnen auch das Vermietungsgeschäft prozedural dann ein bisschen einfacher gestalten lassen?
Ja, also tatsächlich, also jetzt, ich muss da kurz Eigenwerbung machen. Also bei uns auf makler-welt.com haben wir zum Beispiel alle Formulare, Verträge, die ein Vermietungsmakler braucht, kostenlos. Also einfach kostenlos registrieren, dann könnt ihr die alle im Download euch angucken und runterladen. Dann habt ihr mal wieder aktuelle Verträge und alles, was dazugehört. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch gelabelt kriegen von uns, machen wir eure Logos drauf und. Und zur Weiterbildung auch. Also wir haben tatsächlich ein 20-Stunden- Weiterbildungspaket geschnürt für, ist wirklich ein Spottpreis. 359 Euro mit Zertifizierung.
Ich bin kurz vor Unterzeichnung.
So, genau.
Ja.
Also tatsächlich kann ich das nur empfehlen, weil wir da ganz viel Vermietungsthemen, also auch um neue Mitarbeiter dann auszubilden. Und da ist eben alles drin, welche zulässigen Fragen, unzulässige, Mietrecht, kleines Einmaleins und so weiter. So, und also von daher, das sind so mal die Themen, die ich da anbiete und natürlich unser Mietercheck. Also das Thema Bonitätsprüfung, egal jetzt, wo ich sie tue, die Bonitätsprüfung ist wichtig, weil davon hängt die Mieteinnahme ab. Die Schufa, ohne jetzt hier Bashing zu machen, aber hat eben nach dem EuGH-Urteil gewaltig ihren Datenbestand zum 1.4. reduziert. Sie beauskunftet ja keine Negativmerkmale mehr, kein Score mehr. Ist also alles aus der klassischen Mieterauskunft rausgenommen.
Kannst du das nochmal erläutern? Was war das für ein Urteil? Also was ist das Ergebnis?
Also am 7. Dezember letzten Jahres ist das EuGH-Urteil gegen die Schufa gefällt worden. Da hatte eine Kreditnehmerin online einen Kredit beantragt und der wurde allein aufgrund ihres Scorings abgelehnt. Und sie sagt, das kann nicht sein, weil das europäische Recht sagt, jeder Vertragspartner muss erstmal das Recht der persönlichen Vorsprache bekommen. Also er muss sich persönlich präsentieren können mit Bonitätsnachweisen, mit Persönlichkeit, mit all diesen Dingen. Aber nur weil du, Robert Kaiser, einen Score von 3,8 hast, sagt die Versicherung, aber ich mache mit dir keinen Vertrag oder kriegst du keinen Energievertrag oder sogar wirst du gekündigt, weil dein Score ist so und der Vorstand hat entschieden, ab 3,5 kündigen wir. Und das hat quasi dieses EuGH-Urteil unterbunden und da hat die Schufa also richtig Dresche bekommen. Und das Ergebnis war, dass sie in der Wohnungswirtschaft ihre Negativmerkmale rausgenommen hat aus der Auskunft und das Scoring. Also das Einzige, was du heute weißt, der Robert Kaiser ist ein guter oder er ist ein schlechter. Das steht nur noch in einem Satz drin. Und jetzt sage ich mal, das ist ja jetzt keine Bonitätsaussage, weil dann möchte ich ja wissen, warum ist er ein guter oder wie gut ist er oder wie schlecht ist er. So, und das ist jetzt, also die Schufa hat es aus geschäftspolitischen Gründen gemacht. Wir haben die Genehmigung weiter, also wir haben uns das auch vom Datenschutzbeauftragten absegnen lassen nach dem EuGH-Urteil. Wir dürfen die volle Merkmalpalette und deswegen ist so auch meine Empfehlung, also auf mietercheck.de einfach draufgehen, da könnt ihr zwei kostenlose Mieterchecks runterladen, probiert mal aus und ich kann versprechen, wenn ihr den gegen klassische Auskünfte von egal welchem Dienstleister, wir gewinnen, weil wir eine höhere Datenqualität haben, weil die Auskunft einfach außergewöhnlich stark ist. Und wir sind mittlerweile also das zweitgrößte Wohnungsunternehmen, ohne den Namen zu nennen, in Deutschland, macht seit 10 Jahren alle Boni-Prüfungen. Die beiden größten Berliner Wohnungsunternehmen machen seit Jahren alle Boni-Prüfungen über uns und. Also wir haben neben den Maklern und Verwaltern viele große auch. Wir haben mittlerweile jede 20. Vermietung in Deutschland wird über uns geprüft. Also insofern, wir haben da einfach ein paar Features, die außergewöhnlich sind. Und deswegen, also das sind, glaube ich, schon mal so die Themen. und technische Tools. Also wir sind in OnOffice im Prinzip als Schnittstelle drin mit unseren entsprechenden Tools und Lösungen. Flowfact, PropStack sind jetzt die nächsten, die angebunden werden. Und also von daher, ja, definitiv. Und auch jetzt, sagen wir mal, Lösungen am Markt, wie jetzt Meets und Everreal. Also das sind alles Lösungen, wo wir jetzt dann auch installiert werden mit unserem Mietercheck und Mieterpass. Aber wir wollen einfach helfen, dass den Maklern Vermietung wieder Spaß macht. Das ist der Punkt.
Sehr gut. Ist rübergekommen mit viel Leidenschaft, Matthias. Vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. War auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Schlussplädoyer. Ganz herzlichen Dank an dich, dass du deine und die Vermieterwelt-Story mit mir und unseren Hörern geteilt hast. Ich habe zwei abschließende Fragen an dich. Erstens, haben wir was vergessen, was wir noch reinbuttern müssen? Und zweitens, welchen Gast kannst du mir empfehlen und unseren Hörern, wen würdest du mal gerne im Immokaiser-Podcast hören?
Also vergessen haben wir natürlich garantiert ganz viele Dinge, aber ich glaube jetzt mal für so einen ersten Aufschlag reicht es Haufen genug. Und tatsächlich, wen würde ich gerne hören? Ich will es gar nicht als Person benennen, sondern einen wohnungspolitisch Verantwortlichen unserer Bundesregierung würde ich mal sehr gerne hören. Und zwar genau zu der Frage, warum haben wir so einen dramatischen Druck auf den Mietwohnungsmarkt in Deutschland? Oder umgedreht gesagt, warum haben wir nach wie vor Schlusslicht in Europa bei der Wohneigentumsquote? Wenn ich mir Rumänien anschaue mit 3% Mieterquote und 97% Eigennutzer, dann haben die genau die Probleme nicht, die wir haben. Und was gedenkt die Politik in diese Richtung zu tun? Das fände ich ein spannendes Thema in deinem Podcast.
Okay. Kannst du mir da ein Intro machen? Ich habe leider in die Politik der Wohnungswirtschaft jetzt über den IVD hinaus wenig Kontakte, aber wir könnten natürlich versuchen, über den IVD zu gehen. Ne?
Definitiv. Also ich habe da auch einen im Kopf und kann dir da gerne mal ein Intro machen, ja.
Ja, ja. Guter Plan. Alles klar. Matthias, nochmal ganz herzlichen Dank und macht's gut, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Den nächsten Podcast gibt's wieder in 2 Wochen. Deswegen abonniert den Podcast, drückt die Glocke und folgt dem Immokaiser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.